Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Männer, die in Tarnfleck durchs Gebüsch robben, mit ausrangierten Bundeswehrfahrzeugen durch die Wälder Nordbayerns düsen und Krieg spielen. Oder vielleicht sogar Krieg üben. Das war die Wehrsportgruppe Hoffmann in den 1970er Jahren. Ein harmloses Freizeitvergnügen nannten das bayerische Landespolitiker. Vor 40 Jahren, am 30. Januar 1980, wurde die Wehrsportgruppe Hoffmann verboten. Thies Maaßen.
Die Tätigkeit der Wehrsportgruppe konnte nicht länger hingenommen werden. Durch ihr spektakuläres Auftreten ist sie in den vergangenen Jahren in besonderem Maße in das Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt. Sie übt im gesamten rechtsextremistischen Lager inzwischen eine gewisse Sogwirkung aus. Sie stellt insbesondere, wie wir meinen, eine Gefahr für Jugendlichen dar, denen sie falsche Leitbilder vermittelt.
Bundesinnenminister Gerhard Baum verkündet am 30. Januar 1980 das Verbot der Wehrsportgruppe Hoffmann. Schon früh morgens hat die Polizei 23 Objekte in Baden-Württemberg, Hessen und Bayern durchsucht und Unmengen an Material beschlagnahmt. Militärfahrzeuge, ein Panzer, Stahlhelme, Bajonette, Munition, Karabiner, Pistolen, Handgranaten. Ein Großteil stammt vom Schloss Ermreuth, knapp 10 Kilometer östlich von Erlangen. Die Zentrale der Wehrsportgruppe. Hier bildet Anführer Karl-Heinz Hoffmann seit Jahren seine Gefolgsleute militärisch aus. Stramm stehen, marschieren, schießen, durch den Wald robben. In Uniformen mit SS-Abzeichen. Viele Dorfbewohner von Ermreuth finden nichts dabei.
Ich habe nichts dagegen, wie ich nicht machen, was wollen.
Ich habe es bloß einmal laufen sehen, da haben sie so Netze vorgehabt, ne, vom Gesicht.
Und fanden Sie das richtig?
Ich habe gelacht drüber.
Nicht ernst nehmen, herunterspielen, verharmlosen. Typisch auch für die Sicherheitsbehörden und die Staatsregierung in Bayern.
Das ist für mich das größte Rätsel, wie die bayerischen Behörden 6 Jahre lang zuschauen konnten, dass diese Miliz sich formiert.
Der Journalist Ulrich Chaussy beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Hoffmann.
Dass man weiß, die machen Bürgerkriegstaktiken. Und dass dem Milizenführer die Versicherung abgekauft wird, das Ganze habe mit Politik nichts zu tun.
Die Geschichte der 1973 gegründeten Wehrsportgruppe Hoffmann ist vor allem eine Geschichte staatlichen Versagens, das mit dem Verbot noch lange nicht vorbei ist. Nun beginnt erst das tödliche Kapitel, das mindestens 17 Menschen mit dem Leben bezahlen werden. Dabei hätte doch von Anfang an klar sein müssen, wie gefährlich Hoffmann ist. Schon 1974 verkündet der selbsternannte Chef in einem Interview mit dem Fernsehmagazin Panorama,
dass Adolf Hitler genial war und dass er zweifellos sehr viele Dinge hier gemacht hat, wo wir heute langsam wieder draufkommen, sie wieder tun.
Seine Wehrsportgruppe wird schnell zum Anziehungspunkt und zur Ausbildungsstätte einer ganzen Generation von Rechtsextremisten.
Dass man mal einen kleinen Aufstand macht und dass das Volk zur Waffe greift und sagt hier, die Besatzer sollen abrücken, weil es gibt keine andere Methode, das überhaupt zu erreichen.
Wir sind alle, wie wir hier stehen, Antikommunisten bis in die Knochen.
Erstmals öffentlich ausleben können Hoffmanns Männer ihren Hass auf Linke im Dezember 1976 in Tübingen, wo die Truppe als Saalschutz eingesetzt ist für eine Veranstaltung des rechtsextremen Hochschulrings Tübinger Studenten. Als Antifaschisten dagegen demonstrieren, werden Hoffmanns Männer handgreiflich.
Mit Totschlägern bewaffnet ging dort etwa ein Dutzend dieser Truppe überfallartig und geordnet gegen die passiven Demonstranten vor. Wahllos wurde auf Köpfe und Körper losgedroschen. Unter den Verletzten befand sich auch eine Frau.
Kontinuierlich baut Hoffmann seine Truppe aus, auf bis zu 500 Männer und auch Frauen, die an den wöchentlichen Manöverübungen auf Hoffmanns Anwesen teilnehmen. Er knüpft internationale Kontakte und sein Programm wird immer radikaler.
Er hat diesen Text geschrieben, dieses Manifest zur Errichtung der rational-pragmatischen Sozialhierarchie. In diesem Manifest fordert Hoffmann die Abschaffung von Wahlen, die Einsetzung einer Expertenregierung. Diese Regierung soll noch dazu anonym sein. Abstrus.
Hoffmanns so obskures wie antidemokratisches Manifest bildet eine der Grundlagen für das Verbot der Wehrsportgruppe im Januar 1980. Nun verlagert Hoffmann seine Aktivitäten ins Ausland. Gemeinsam mit seinen treuesten Anhängern setzt er sich in den Libanon ab, wo er gute Kontakte zur PLO unterhält und er gründet die Wehrsportgruppe Ausland. Aus dem öffentlichen Bewusstsein in der Bundesrepublik verschwindet er weitgehend bis zum 26. September 1980. In den späten Abendstunden detoniert am Haupteingang des Münchner Oktoberfests ein Sprengsatz. 13 Menschen sterben, über 200 werden teils schwerst verletzt. 2 Tage später erklärt Generalbundesanwalt Kurt Rebmann:
Nach den bisherigen Ermittlungen kommt als Täter der 21-jährige Geologiestudent Gundolf Köhler aus Donaueschingen in Betracht. Er kam bei dem Attentat ums Leben. Wir nehmen nicht an, dass Köhler als Alleintäter gehandelt hat. Die Ermittlungen haben gegeben, dass Köhler Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann war.
Karl-Heinz Hoffmann bestreitet das bis heute. Zur Zeit des Attentats herrscht Bundestagswahlkampf. Bayerns Ministerpräsident und Kanzlerkandidat Franz Josef Strauß hat Hoffmann und seine Leute selbst nach dem Verbot der Wehrsportgruppe noch als harmlose Spinner abgetan. Die bayerischen Ermittler gehen nun mehr und mehr dazu über, Gundolf Köhler doch als Einzeltäter darzustellen. Spuren in die Neonazi-Szene werden nicht verfolgt, Gutachten und wichtige Beweismittel verschwinden spurlos. Bis heute sind zentrale Fragen zum folgenschwersten Attentat der bundesdeutschen Geschichte ungeklärt, betont der Journalist Ulrich Chaussy.
Da die Ermittlungstätigkeit auf vielfältige Art und Weise von den Behörden blockiert worden ist, wir wissen nicht, ob er diese Bombe gezündet hat, ob er diese Bombe gebaut hat. Wir wissen nicht, wer da in der Begleitung von Gundolf Köhler am Tatabend in München mit dabei gewesen ist.
Wenige Wochen nach dem Anschlag in München werden in Erlangen der ehemalige Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Schlomo Levin und seine Lebensgefährtin Frieda Pöschke erschossen in ihrer Wohnung gefunden. Levin war mehrfach öffentlich gegen Hoffmann aufgetreten, doch die Polizei ermittelt monatelang ausschließlich im persönlichen Umfeld der Opfer. Bis endlich die am Tatort aufgefundene Sonnenbrille untersucht wird. Sie gehört Hoffmanns Lebensgefährtin Franziska Brinkmann. Oberstaatsanwalt Rudolf Brunner.
Im Mordfall Schlomo Levin haben wir inzwischen geklärt, dass der Führer der Wehrsportgruppe Hoffmann im Zusammenwirken mit einem seiner Helfer und der Frau Franziska Brinkmann am Doppelmord schuldig ist. Nach einem flüchtigen Täter wird gesucht.
Was die Staatsanwaltschaft nicht weiß, der flüchtige, von Hoffmann benannte Täter, Wehrsportgruppenmitglied Uwe Behrendt, ist zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Angeblich hat er im Libanon Selbstmord verübt. Hoffmann weiß das und schiebt alle Schuld auf den Toten. Mit Erfolg. Zwar wird er wegen verschiedener Delikte zu 9,5 Jahren Haft verurteilt, vom Vorwurf des Doppelmords aber spricht ihn das Gericht frei. Bald ist er wieder auf freiem Fuß. Seit 2010 ist Hoffmann wieder politisch aktiv, hält Vorträge, bei denen auch Unterstützer der Terrorgruppe NSU im Publikum sitzen. Auf seiner Homepage und auf YouTube veröffentlicht er bis heute endlose Rechtfertigungsmonologe.
Karl-Heinz Hoffmann, die Wehrsportgruppe Hoffmann und ein Kapitel des Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik, der viel weiter in die Geschichte zurückgeht, als viele denken und eben nicht mit dem NSU beginnt.
Guten Abend.
Lassen Sie uns mit dem offiziellen Teil anfangen. Frank-Walter Steinmeier sprach heute, eben hatten wir einen Ausschnitt gehört, bei der Gedenkstunde im Bundestag. Noch mehr beachtet war aber seine Rede letzte Woche beim Gedenken in Yad Vashem. Die Reaktionen und Kommentare in Deutschland waren meist zustimmend. Wie haben Sie denn die Rede wahrgenommen?
Auf der Ebene, die Frank-Walter Steinmeier gerade auch in dem O-Ton nochmal erwähnt hat, war diese Rede natürlich eine Besserung, eine Aktualisierung vielleicht der Art und Weise, wie in Deutschland staatlicherseits öffentlich über Erinnerung nachgedacht wird. Aber auf einer bestimmten Ebene schrieb er dann doch ein Narrativ fort, was schon seit der Weizsäcker-Rede 1985 in Deutschland sozusagen zur staatstragenden Erzählung geworden ist, nämlich dass Erinnerung immer auch Versöhnung bedeutet. Und das hat Frank-Walter Steinmeier in Yad Vashem auch sehr deutlich gemacht. Er hat diese Verbindung von, ich stehe hier als jemand, der erinnert, und bin dankbar dafür, dass das Versöhnung bedeutet, nochmal unterstrichen. Und ich würde sagen, aus einer jüdischen Perspektive ist diese Erinnerung nicht notwendigerweise Versöhnung, sondern erstmal das Gedenken der Toten.
Was kann denn also an jenseits von Versöhnung erinnern dann noch sein?
Na, ich glaube, dass in dem, was ich als Gedächtnistheater bezeichne, also das deutsche Erinnern, immer eine, sagen wir, bestimmte Funktion im Erinnern mitgedacht wird. Also dass die Interaktion zwischen der deutschen Seite, nämlich derjenigen, die sich als TäterInnen nachkommen, zumindest positionieren. Und auf der anderen Seite der Juden und Jüdinnen, die automatisch deswegen als Nachkommen der Opfer positioniert sind, dass dazwischen immer eigentlich eine Art Theater gespielt wird, das ein Drehbuch hat, was einen Titel trägt, und der Titel ist Die Wiedergutwerdung der Deutschen. Dass also Erinnerung und Versöhnung zusammenhängen. Bei Weizsäcker hieß es damals, nur wer erinnert, der kann auch erlöst werden, mit einem gewissen religiösen Überton. Und bei Steinmeier heißt es dann halt Versöhnung.
Das heißt, ein Begriff, der ja immer wieder in den Reden vorkommt, Versöhnung, der ist für Sie sozusagen gar nicht so wichtig.
Nö, ich würde sagen, also ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht genau, warum die Pointe des Erinnerns Versöhnung sein muss. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese Idee der Versöhnung hängt eng zusammen mit einem anderen Begriff, nämlich dem der Normalität. Es muss doch auch mal wieder normal sein, es ist doch auch mal wieder genug. Und ich würde sagen, aus meiner Perspektive, familiär, aber auch persönlich, ganz individuell, sehe ich diese Normalität in Deutschland nicht. Und ich finde eher, man müsste vielleicht einfach Abstand nehmen von diesem Bedürfnis, diesem Begehren danach, dass alles wieder normal ist.
Schauen wir nochmal auf ein paar Fälle, konkrete Fälle jetzt rund um den Holocaust-Gedenktag am 27.01. Also gab es noch weitere sozusagen Wortmeldungen oder Redebeiträge, die Ihnen aufgefallen sind, die Ihnen vielleicht auch aufgestoßen sind die Sie auch bemerkenswert fanden?
Es sind einfach zwei, drei Sachen aufgefallen, die ich irgendwie kurios fand. Und das eine war natürlich der Spiegel, der in so einer Art Snapchat-Story gepostet hat. Also vor 75 Jahren wurde Auschwitz von der amerikanischen Armee befreit. Das fand ich einfach, also da dachte ich mir, okay, das ist einfach wirklich ein glorious Verpeilung. Und es war ein schöner Auftakt, und dann wurde
ich angefragt von... Zeigt das aber auch nicht, dass Auschwitz und die Befreiung von Auschwitz fast zu einer Chiffre geworden ist, mit der man wenig eigentlich Konkretes und auch konkretes Wissen verbindet?
Also das könnte es zeigen. Man könnte darüber nachdenken, das fängt ja schon bei Adorno an und Erziehung nach Auschwitz. Auschwitz ist eine Chiffre für die Vernichtung der Juden durch die NationalsozialistInnen. Und natürlich könnte man darüber nachdenken. Ich glaube nur, diese Spiegelgeschichte, die eignet sich nicht so gut, weil ich tatsächlich glaube, die Leute haben sich einfach nur geirrt. Ja, aber das wäre eine andere Diskussion, wo man davon ausgehend natürlich nochmal fragen könnte, was bedeutet eigentlich Auschwitz als Chiffre? Ist der Ort überhaupt gemeint? Geht es hier eigentlich um eine allgemeine Erfahrung gegen der Vernichtung von Juden und Jüdinnen oder darüber hinaus eigentlich um die Erzählung, was Menschen antun können? Das ist dann die abstrakteste Ebene, wo es ja auch häufig schon fast so den Anschein hat, die Erinnerung an den Holocaust ist eigentlich zu so einer Art allgemeinen Mahnung für die Menschheit, nicht auf diese Weise miteinander umzugehen geworden.
Also zu einem politischen Argument, wo auch immer sozusagen nur das Böse zitiert wird und wenig sozusagen konkrete Täter.
Das hat ja in den 90er Jahren schon angefangen. Wenn man den Krieg gegen ein anderes Land mit Auschwitz begründet, dann ist auf jeden Fall sozusagen das Ganze nochmal auf einer anderen Ebene angekommen. So. Also ich glaube, das Problem daran ist so ein bisschen, um diesen Gedanken noch zu formulieren, dass ja zu Recht mehrfach wiederholt worden ist, dass Auschwitz keine Besserungsanstalt für Juden und Jüdinnen war. Sprich, dass man von Juden und Jüdinnen nicht wegen Auschwitz erwarten kann, dass sie sich jetzt moralisch besser oder klüger benehmen. Aber was dabei hinten runterfällt häufig ist, dass Auschwitz auch keine Besserungsanstalt für Deutsche gewesen ist. Und dass die Erinnerung an Auschwitz nicht zwingend automatisch bedeutet, dass man besser wird. Und ich finde, in dem O-Ton, der am Anfang zu hören war, scheint es auch langsam irgendwie sich eine Einsicht darin abzuzeichnen, dass diese Erinnerung selber nicht automatisch dazu führt, dass die deutsche Gesellschaft dieses nie wieder quasi in ihre DNA integriert. Sondern diese Gefahren bleiben vorhanden. Wir leben immer noch in Deutschland und nicht irgendwo anders. Und die AfD ist das beste Zeichen dafür, dass diese Art von völkischem, dominanten, hierarchischen und rassistischen Denken weiterhin aktiv ist. Und nicht nur aktiv ist, sondern 20% der Bevölkerung zu aktivieren vermag. Aber wo es wirklich, wirklich problematisch wird, ist, wenn ein CDU-Innenexperte am 27. Januar morgens gefragt wird über zunehmenden Antisemitismus in Deutschland und die Erinnerungen an Auschwitz und 27. Januar und so. Und dann sagt, na, wir wissen ja, dass Antisemitismus in ich zitiere, muslimischen Kulturkreisen weiter verbreitet ist als woanders.
Sie spielen auch Philipp Amthor an.
Ja, genau. Ich spiele auch Philipp Amthors Interview an und ich finde es eine tatsächlich bodenlose Frechheit am Tag der Erinnerung an das eines der größten Menschheitsverbrechen, die jemals begangen wurden, von Deutschen, explizit von Deutschen zu sagen, Antisemitismus ist vor allem ein Problem des muslimischen Kulturkreises. Und ich glaube, das ist eine gezielt gesetzte Provokation und eine gezielt gesetzte Markierung der muslimischen Seite als antisemitisch, die ja schon seit einigen Jahren immer wieder auftaucht und vorbereitet wird, dass nämlich die deutsche Leitkultur eine ist, die Juden beschützen muss vor den bösen Muslimen und Musliminnen. Und das, ehrlich gesagt, beunruhigt mich, weil hier eine Art von Ausschluss produziert wird über die Verwendung der Erinnerung, über die Einspannung der symbolischen Juden, von denen man sagt, naja, ihr seid jetzt diejenigen, die beschützen wir. Und weil wir euch beschützen, müssen sich alle an der deutschen Leitkultur orientieren. Das ist schon eine Art Evolution dieses Leitkulturkonzeptes, die ich hochproblematisch finde, weil sie zu einer exklusiveren Gesellschaft, zu einer hierarchisch geordneten Gesellschaft führt, in der die einen mit Antisemitismus, mit Sexismus, mit all den Dingen, die wir in Anführungszeichen in dieser Gesellschaft nicht wollen, assoziiert werden. Und die anderen, nämlich die Jüdinnen und Juden, im Prinzip zu dem zerbrechlichen Porzellan werden, was man beschützen muss.